Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich möchte, solange Ferienzeit ist und die Hälfte der Gemeinde unterwegs ist, die Auslegung von der Bekehrung des Paulus, die wir angefangen hatten, unterbrechen und ein einzelnes Wort besprechen, das mir durch besondere Umstände sehr wichtig geworden ist als Botschaft für die Gemeinde. Da steht Lukas 18. Da sagt Jesus, er sagte aber zu etlichen, die sich selbst vermaßen, dass sie fromm wären und verachteten die anderen, ein solches Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel zu beten, einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute, Räuber, Ungerechte, Ehrbrecher oder wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Und der Zöllner stand von Ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus vor jenem. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Die Bibel erzählt uns, dass der Sohn Gottes in seinen Erdentagen einmal in einem Haus eingekehrt ist, in dem zwei Frauen miteinander hausten, zwei Schwestern. Die eine von den beiden hätte gut in unsere Zeit gepasst. Sie waren Menschenkind, voll Tätigkeitsdrang, voll Umtrieb, voll Unruhe. Es musste bei ihr immer etwas los sein, so wie es bei uns auch ist. Und als nun Jesus mit seinen Jüngern zu Gast kommt, da entfaltet sie ihre Betriebsamkeit zu einer fantastischen Rasanz. Die andere, Maria hieß die, die konnte etwas, was macht da und der moderne Mensch so schlecht können. Sie setzte sich zu Jesu Füßen und wurde stille und hörte ihm zu. Und ich möchte Sie bitten, heute Morgen, versuchen Sie es mal, der Martha gleich, der Maria gleich zu tun. So sehr sind wir auf Martha gestellt, nicht nach Freude, sie jetzt Martha sagt. Also versuchen Sie es bitte, dass wir es mal der Maria gleich tun. Diese Geschichte hier, die erzählt der Sohn Gottes selbst. Und wenn wir sie also miteinander betrachten, dann sitzen wir gewissermaßen neben der Maria zu Jesu Füßen. Und wenn wir diese Geschichte betrachten wollen, meine Freunde, dann brauchen wir allerdings eine ganz besondere Konzentration und inwendige Sammlung. Denn diese Geschichte ist von Dingen die Rede, die, wir kommen gleich noch drauf, den Menschen von heute ernsthaft nicht interessieren. Da ist weder vom Wahlkampf die Rede, noch von Berlin, noch von Ferien, noch von Dias, noch vom Wetter. Und außerdem ist das, was nun hier gesagt wird, stracks, aber wirklich stracks entgegengesetzt unserem natürlichen Denken. Und so ist für einen Pfarrer eine schwere Sache, so zu predigen, was hier steht. Und doch, ich möchte sagen, ist mir es geradezu zur Aufgabe geworden, heute Morgen diese Geschichte auszulegen. Jesus unterweist uns in dieser Geschichte über das wahre Christentum. Möchte als Überschrift drüber schreiben: Jesus unterrichtet uns über das wahre Christentum. Und ich habe wie üblich drei Teile. Erstens, hier hören wir, worauf es eigentlich ankommt, die wahren Christentum und überhaupt, worauf es ankommt. Der Jesus schildert uns zwei Leute. Zwei Männer, die sich zufällig auf dem Tempelvorplatz treffen und ohne sich zu grüßen, sind zufällig zusammengestoßen, nun die Treppen hinaufsteigen, die zum Tempel führen. Der eine, sagt Jesus, ein Pharisäer, das heißt, ein angesehener Mann. Ein Mann, dessen Leben untadelig ist. Er hat die weiße Weste, die so viele heute nicht haben. Er hat sie. Und dieser Mann, dieser angesehene Mann, geht nach vorne im Tempel und betet. Etwa so. Es ist großartig, dass er auch beten kann. Herr, sagt er, ich danke dir, dass du mir geholfen hast, so zu sein, wie ich bin. Du weißt, dass ich in meinem Beruf tüchtig bin und dass ich im Kreis meiner Mitmenschen unentbehrlich bin und eine Lücke ausfülle. Und Herr, du weißt, wie ich meine religiösen Pflichten erfülle. Ja, du weißt, wie ich sogar eine ganze Menge Opfer bringe für Hilfswerk und für Flüchtlinge und so Verschiedenes. So etwa betet er. Und der andere Mann, der Zöllner, der ist an der Türe stehen geblieben. Er hat auch allen Grund dazu. Er ist Zöllner, sagt die Bibel. Das heißt, er hat ein Vermögen gemacht aus trübsten Quellen. Da sehe nur keiner genau zu, wo das Geld her stand. Und er hat es mit vollen Händen ausgegeben, und zwar so, dass er dabei beständig alle Gebote Gottes mit Füßen treten musste und getreten hat. Und nun geschieht das Atemberaubende, das, was ein bisschen Atem verschlägt. Nachdem der Herr Jesus diese beiden Männer gezeigt hat, lobt er diesen Zöllner, stellt ihn uns als Beispiel hin. Ich finde das einfach unerhört. Das ist eine von den Dingen, wo einem aufgeht. Dass die Bibel keine selbstverständlichen Wahrheiten enthält. Ah, wie sind die Leute die Bibel nicht lesen? Die meinen, das ist ein Art Moralbuch. Nee, so ein Art Moralbuch. Handbuch für Polizei. Die Bibel hat Wahrheiten, die einfach ins Gesicht schlagen. Jesus lobt den Zöllner. Meine Freunde, das können wir überhaupt nur verstehen, wenn wir begreifen, um was es überhaupt hier geht. Sehen Sie, wenn es um die Frage gegangen wäre, wer ist ein guter Mensch, dann hätte ohne weiteres der Pharisäer das Lob gekriegt. Wenn es um die Frage gegangen wäre, wer ist ein erfolgreicher Mann, hätte ohne weiteres der Zöllner die Balle bekommen. Der Kerl wusste, wie man zu Geld kommt. Nicht? Der erfolgreiche Mann. Wenn ein hoher Chef hier gewesen wäre, hätte überlegt, wem kann ich also eine einflussreiche Stellung in meiner Firma geben von den beiden? Der hätte ohne weiteres auf den Pharisäer getippt. Ich kann so weitermachen. Sehen Sie, das sind die Fragen, die Kategorien, in denen wir denken. Und nun muss ich Ihnen sagen, um all das geht es nicht. Um was geht es? Es kann sein, dass Ihre Seelenseligkeit dranhängt, dass Sie es begreifen. Um was es geht, das wird uns deutlich gemacht durch ein einziges Wörtlein am Schluss der Geschichte. Dieser ging hinab, gerechtfertigt, in sein Haus. Gerechtfertigt. Gerecht vor Gott. Gerecht vor Gott. Wie werde ich gerecht vor Gott? Das ist die Frage des Römerbriefs. Darf ich sagen, das ist die Frage der Bibel. Das ist die Frage, mit der Luther bis zum Wahnsinnigwerden gerungen hat. Wie werde ich gerecht vor Gott? Und jetzt will ich Ihnen was sagen. Das ist die Frage, die ganz tief Ihr Gewissen schreit. Wenn Sie einmal alle Schichten abtragen, die in Ihnen sind, dann ist da ein Gewissen, das Sie niedrig halten, das im Grunde fragt, wie werde ich gerecht vor Gott? Das geht. Nun muss ich hier etwas einfügen. Meine Freunde, in Kirchenblättern, in Vorträgen, auf Kirchentagen, in Predigten, können Sie heute bis zur Ermüdung die Behauptung hören, wie werde ich gerecht vor Gott? Das war die Frage des Menschen im Mittelalter. Der Mensch von heute hat diese Frage nicht mehr, also soll die Kirche endlich mal auf die Fragen des Menschen eingehen. Wie kriege ich einen gnädigen Nächsten? Wie kriege ich eine gnädige Oma? Wie komme ich zu Geld? Wie bewahre ich mich vor Krebsen? Weiß der Kuckuck was alles? Das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Wenn der moderne Mensch nicht mehr weiß, dass das die Frage aller Fragen ist, dann müssen wir es ihm ins Ohr schreien, bis er aufhorcht. Diese Frage, wie werde ich gerecht vor Gott? Wenn der moderne Mensch meint, er könnte diese Frage der Reformation auf die Seite schieben, dann sagen wir, moderner Mensch, du bist so dumm und blind, dass wir dich wecken müssen mit Gebrüll. Es gibt keine wichtigere Frage als die, wie werde ich vor Gott gerecht? Und wir müssen sagen, wir müssen diesem großartigen, lächerlichen, modernen Menschen, wie Kirche allmählich bis zur Selbsterniedrigung nachläuft, diesem Menschen müssen wir sagen, dass alle deine Probleme heute nicht mehr gelöst werden können. Alle liegt ja einfach daran, dass du Gott abgeschrieben hast und in keinem richtigen Verhältnis mehr zu ihm stehst, dass du eben nicht gerecht siehst vor Gott, dass du wie Adam vor ihm fliehst. Wie sollen die Probleme der Welt noch in Ordnung kommen, sondern der Mensch vor Gott flieht? Gerechtigkeit vor Gott. Gerechtfertigt vor Gott. Meine Freunde, mit diesem einen Wort sagt uns Jesus sehr Wichtiges. Er sagt uns, dass die Stellung Gottes uns gegenüber eine juristische ist. Es gibt Leute, die sagen, ich gehe in den Wald, dann erlebe ich Gott. Die Stellung Gottes zu uns ist eine ästhetische. Leute, die sagen, ach, Gott habe ich im Gefühl. Die Stellung Gottes ist nicht so. Gottes Stellung zu uns, das sagt Gottes Wort ganz deutlich, ist zunächst juristische. Er ist Richter und wir sind Angeklagte. Und zwar ziemlich hoffnungslos Angeklagte. Er ist unser Richter. Das wollen wir nicht. Liebe Freunde, es ist ja eine Eigentümlichkeit des modernen Menschen, dass er dauernd von Realismus spricht, mit beiden Beinen auf dem Boden steht und der Wirklichkeit entflieht und nicht ins Auge sehen will, nicht? Es hilft nicht. Die Stellung Gottes zu uns ist zunächst die juristische Stellung. Er ist Richter und wir sind Angeklagte. Und unser Leben, unser Herz, unser Gewissen wird erst dann aufatmen können, wenn der Richter uns frei und gerecht gesprochen hat. Wenn der Richter sagt, keine Schuld an dir. Lieben Freunde, unser Leben bleibt ein verkorkstes. Im Grund verkorkstes, solange wir nicht die Gerechtigkeit vor Gott gefunden haben. Gerechtfertigt sind vor dem richtigen, lebendigen Gott. Es ist die Frage aller Fragen. Wie werde ich gerecht vor Gott? Nun kommt das Zweite. Das zweite möchte ich überschreiben. Die natürliche Vernunft verfehlt das Ziel. Die natürliche Vernunft verfehlt das Ziel. Sehen Sie, weil es wirklich so ist, dass der Mensch von heute diese Frage nicht stellen mag, darum kann ich jetzt nur zu Gott schreien: Gib, dass diese Gemeinde durch das Wirken deines Geistes jetzt wirklich auf diese Frage gestoßen wird und die Antwort lernt. Die natürliche Vernunft verfehlt das Ziel. Was hat denn natürliche Vernunft? Wie werde ich gerecht vor Gott? Da sagt die Vernunft natürlich, das ist doch ganz klar. Du musst ordentlich leben als Mensch. Nicht stehlen. Nicht morden. Natürlich in Klammern, en masse darfst es. Wir sind alle für Militär, nicht Klammer zu. Aber wenn ich als Mensch anständig lebe, nicht stehle, nicht morde, nach Möglichkeit nicht lüge, ganz geht das natürlich nicht, das muss lieber Gott einsehen, aber nach Möglichkeit nicht lüge, nicht? Wenn ich mit der Polizei nichts zu tun habe, also kurz, wenn ich gut lebe und dann noch ein paar gute Werke tue, dann kann mir es ja nicht fehlen. So sagt die Vernunft. Und das Interessante ist, dass alle Religionen so sagen. Außer im genuinen Buddhismus ist was ganz anderes. Dass alle Religionen, die Menschen erfunden haben, so sagen, du musst natürlich leben. Und genauso spricht natürlich hier dieser Schrift, dieser Pharisäer. Er sagt, ich bin kein Räuber, ich habe niemand gemordet, ich bin kein Ehebrecher, kein Ungerechter, ich erfülle meine religiösen Pflichten, ich gebe Zehnten von allem meinem Einkommen. Und sehen Sie, genauso reden die Menschen unserer Tage, wenn sie zufällig auf Gott zu sprechen kommen. Nicht wahr? So sprechen wir. Meine Freunde, irre ich mich? Oder habe ich recht, wenn ich sage? Sie kennen doch die Geschichte, ne? So stolz dieser Pharisäer spricht, in seinen Worten höre ich immer einen ganz leisen Klang von Angst. Herr, ich bin kein Ungerechter, kein Ehebrecher, kein Mörder. Ich faste, ich erfülle meine religiösen Pflichten. Es ist eine leise Angst darin. Täusche ich mich oder ist das drin? Die Angst, wenn Gott wirklich lebt, wenn Gott wirklich Richter ist, reicht das dann? Reicht das dann zu, mich gerecht zu machen? Reicht das aus, mich gerecht zu machen? Und nun sage ich, es reicht nicht aus. Jesus sagt es hier, es reicht nicht aus. Du Mensch, der du so ordentlich lebst, wie du behauptest und vor Gott stehen kannst, es reicht nicht aus, deine Vernunft betrügt dich. Nun muss ich hier wieder einfügen, sehen Sie, bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich einen dollen Schock gekriegt, einen richtigen Schock. Und von dem muss ich Ihnen erzählen. Ich hatte so schöne Freizeiten, hatte ich nachmittags mal Zeit, dann nehme ich einen schönen Wald, ne? Und dann habe ich also diesen Text Wort für Wort vorgenommen. Und der fängt so an. Jesus sprach zu etlichen, die sich selbst vermaßen, dass sie fromm wären. Da habe ich gesagt, ja, dazu rechne ich nicht. Liebe Zeit, ich bin doch kein Gottloser. Ich möchte fromm sein. Ich diene doch Gott. Das wäre noch schöner, wenn Sie Pastor hätten, der gottlos wäre, nicht? Das wäre noch schöner. Dazu gehöre. Und dann habe ich zu Gott gesagt, du weißt, ich möchte dir dienen. Du weißt, ich möchte Menschen aus dem Irrtum in dein Licht führen. Du weißt, ich meine es gut.
Und auf einmal entdeckte ich so, jetzt sprichst du also genau wie der Pharisäer. Sie nicht auch? Wollen Sie nicht fromm sein? Sind Sie nicht fromm? Wir sind doch keine Gottlosen, wären nicht so früh aufgestanden und morgen in den Gottesdienst gekommen. Nicht? Und nun sagt uns der Herr Jesus hier mit einer brutalen Deutlichkeit, die uns gar nicht dem Jesusbild passt, das wir haben, das langt nicht so. So wirst du vor Gott nicht gerecht. So bleibst du unter dem Zorne Gottes und bist ein verlorener Mensch. Ich habe mal in einem alten Büchlein aus dem vorigen Jahrhundert ein Bild gesehen, das hat mich sehr beeindruckt. Es war ein ganz dummes Bildchen, aber sowas hakt sich fest. Da ist ein Fluss und ein Mann muss ans andere Ufer des Flusses. Es ist kein Kahn da, aber da ist eine Art Brücke und er marschiert fröhlich auf diese Brücke los und mitten der Brücke, mitten im Strom hört die Brücke auf. Das ist zu Ende. Sie reicht nicht bis ans andere Ufer. Und da stand auf diesem Steg, auf den der Mann gegangen war, dem Steg, der nur bis zur Mitte des Flusses reicht, stand Selbstgerechtigkeit. Sehen Sie, der Pharisäer ist auf diesem Steg der Selbstgerechtigkeit ziemlich weit gekommen. Aber es reicht nicht bis ans Ufer Gottes. Es reicht nicht bis zum Frieden Gottes. Es reicht nicht dazu, dass der Richter mich gerecht spricht. Und wie blind macht Selbstgerechtigkeit. Oh, in so einer Versammlung sind eine Menge selbstgerechte Leute. Ich sage ja, wir alle sind da drunter. Wie blind macht Selbstgerechtigkeit. Dieser Pharisäer sieht nicht, wie unbarmherzig er ist. Ich bin nicht wie dieser Zöllner. Er sieht nicht, wie lieblos er ist. Er sieht nicht, wie ich-bezogen, egoistisch er ist. Er sieht nicht, wie es ihm gar nicht um Gott geht, sondern bloß um sich selber. Er sieht seine ganze Gottlosigkeit, sein böses Herz sieht er gar nicht. Der selbstgerechte Mensch ist blind. Es gibt eine Stelle in der Bibel, hat mich immer sehr bewegt, da sitzt Jesus auf dem Berg und weint über Jerusalem. Und da sagt er, nun ist's vor deinen Augen verborgen. Was denn verborgen? Wie heilig Gott ist und wie verloren du bist, ist verborgen. Es ist vor deinen Augen verborgen. Wenn es vor unseren Augen nicht verborgen wäre, würden wir den Tod erschrecken. Es ging erschreckend durch Deutschland ein Schrei nach Gnade, aber es ist vor unseren Augen verborgen. Unsere Geschichte schließt mit einem fürchterlichen Wort. Wer sich selbst erhöht, wer sich selbst gerecht macht, der wird erniedrigt werden. Welch ein Wort. Gott wird uns erniedrigen an jenem Tage, wenn unsere Sünde auf den Tisch gelegt wird. Unser böses, selbstsüchtiges, gottloses Wesen, das die Wirklichkeit unseres eigenen Herzens der Welt nicht sehen wollte. Das wird eine Erniedrigung sein, wenn Gott uns ganz und gar ins Licht stellt. Wir müssen manche Erniedrigung schlucken, aber das ist die Erniedrigung aller Erniedrigungen, wenn Gott unsere Selbstgerechtigkeit in seinem Licht zertrümmert. Und dann habe ich ein Drittes zu sagen, und ich sage diesmal nicht noch kurz ein Drittes, sondern nun kommt im Dritten die Hauptsache. Jesus gibt Unterricht über das wahre Christentum. Er sagt, worauf es ankommt, wie er dich gerecht vor Gott. Er sagt, dass die unerleuchtete Vernunft den Weg nicht findet. Und nun sagt er, ein zerbrochenes Herz und unruhiges Gewissen findet die Rechtfertigung vor Gott. Ein zerbrochenes Herz und ein unruhiges Gewissen findet die Rechtfertigung vor Gott. Der Herr Jesus lobt den Zöllner. Also meine Freunde, bitte nicht wegen deiner Sünde. Dass jetzt nicht einer auf die komische Idee kommt und sagt, also das ist ja nett, ne? Drauf los sündigen und dann eben so ein bisschen zerknirscht tun, das ist die Masche. Also Jesus lobt nicht die Sünde dieses Mannes. Sie ist ihm ein Gräuel, ein Gräuel. Er lobt ihn, weil er den Weg zur Rechtfertigung vor Gott, zur Gerechtigkeit vor Gott gefunden hat. Wie denn? Dieser Mann steht im Licht. Er hört auf mit dem Selbstbezug, im Lichte Gottes. Und da breitet er aus, ich habe gesündigt in den Himmel und vor dir. Und dann sagt der Herr, da kann ich nicht bei stehen bleiben, schenke mir deine Gnade. Gott sei mir Sünder gnädig. Im Psalm 51 betet David, ein zerbrochenes Herz wirst du, Herr, nicht verachten. Nein, das tut er nicht. Das tut er nicht. Im Himmel ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Ich fand von dem Liederdichter Woltersdorf einen Vers, in dem all das steht, was in der Geschichte steht. Lassen Sie mich diesen Vers vorlesen. Wer Sünde tut und liebet, wer Sünde tut und liebet, der ist der Sünde Knecht. Wen seine Schuld betrübet, der ist vor Gott gerecht. Wer sich beim Richter selbst verklagt, das ist es, Gott sei mir Sünder gnädig. Wer sich beim Richter selbst verklagt, der wird von seinen Schulden auf ewig losgesagt. Und nun muss ich auf etwas sehr Wichtiges noch hinweisen, meine Freunde, auf etwas ganz Wichtiges. Sehen Sie, die Geschichte endigt eigentlich, möchte man so sagen, im Nichts. Sie hängt in der Luft. Der Mann sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, und dann gehen sie nach Hause und es steht nirgendwo, dass Gott geantwortet hat. Nicht? Sie haben das Gefühl, die Geschichte hängt da plötzlich in der Luft. Da fehlt ein Pfeiler. Antwortet Gott denn nicht, wenn ich ihm sage, ich habe gesündigt, Herr, ich will deine Gnade haben, antwortet er da nicht? Oh, meine Freunde, er hat geantwortet. Und diese Antwort ist das Kreuz Jesu des Sohnes Gottes. Bitte sehen Sie das Kreuz vor sich, wo der Sohn Gottes angenagelt ist und unsere Sünde, unsere Schuld, unseren Schmutz, unsere Selbstsucht, unsere Lieblosigkeit, unsere, ach was weiß ich, alles unsere Torheit hinwegträgt, wo er hängt und das Gericht für uns trägt. Soll ich mal so sagen, Johannes sagt, die Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Ich will mal so sagen, fangen Sie mal an, dem lebendigen Gott wirklich ehrlich Ihre Schuld zu bekennen. Hören Sie auf mit dem religiösen Eiertanz. Gott ist Richter und wir sind Angeklagte. Stellen Sie ihm und sagen Sie ihm Ihre Schuld, Ihre Feigheit, Ihr Versagen. Herr, wissen Sie, genauso wie wir im Politischen heute nach allen Himmelsrichtungen Entschuldigungen sagen, dass was gewesen ist, so machen wir es auch im persönlichen Leben. Nicht? Das ist die Art des Menschen. Wie ein Fuchs, der hat viele Ausgänge. Wollen wir nicht die Aufgänge verzichten, vor Gott stehen bleiben und unsere Schuld sagen. Dann erleben Sie, dass das Kreuz Jesu ganz neu vor Sie gestellt wird. Und da können Sie es hören, im Kreuz des Sohnes Gottes, wie Gott antwortet. Ich bin dir gnädig, um meines Sohnes willen. Weil dir alle Schuld auf sich genommen hat und du jetzt an ihn glaubst, will ich dich ansehen, als hättest du nie eine Sünde getan oder gehabt, sei es im Heidelberger Katechismus. Aber meine Freunde, wer das Kreuz Jesus so gesehen hat, der singt mit allen Heiligen. Ruhe fand hier mein Gewissen, denn sein Blut, o reicher Quell, hat von all meinen Sünden mich gewaschen, rein und hell. Ich wünschte, sie würden die Frage stellen, werde ich gerecht vor Gott? Und sie fänden die Antwort des Zöllners und fänden die Antwort Gottes im Kreuze Jesu. Lassen Sie uns beten. O Herr, brich doch durch deinen Geist in all unser verkehrtes Denken und Meinen hinein. Deck uns die Wirklichkeit unseres Lebens auf. Deck uns die Wirklichkeit unserer Schuld auf. Und zeige uns die ganz große Wirklichkeit deiner Gnade in Jesus. O Herr, gib, dass hier in der Gemeinde Leute sind, die sich freigesprochen wissen aus Gnade. Amen.